Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe im Studio Dominik Miller. Ich begrüße Sie zu unserer fünfteiligen Reihe zum Thema Liebe ist stärker als der Tod. Bislang, da hörten Sie die drei Teile mit dem Titel Der Feind, dann Der Fremde und schließlich darauf aufbauend den dritten Teil Der Tod als Freund. Wenn Sie die beiden ersten Teile, der Feind und der Fremde, teilweise sperrig und auch vielleicht ja, brutal auf Sie wirkten, wer sieht schon gern dem Feind ins Auge, dann begann mit dem dritten Teil, der Tod als Freund, eine ganz andere, eine ungewohntere Sicht auf den Tod. Wir haben damit eine ganz andere Perspektive aufs Thema eingenommen. Das steigert sich noch mit dem heutigen vierten Titel unserer fünfteiligen Reise zum Thema Liebe ist stärker als der Tod. Heute der Tod als Mutter. Sie finden diesen Gedanken seltsam oder gar befremdlich? Dann folgen Sie Ihrer Neugierde auf unerforschtes Land und steigen Sie ein. In unsere heutige Sendung begeben Sie sich mit uns auf unsere Reise. Wenn Sie jetzt die vorangegangenen Teile, die ich gerade eben zitiert hatte, der Tod als Feind, der Tod als Fremder und der Tod als Freund, wenn Sie die nicht gehört haben, kein Problem, Sie können sich beim Radio Horeb Service diese vorangegangenen Teile bestellen. Alle Sendungen bauen allerdings aufeinander auf. Also wenn Ihnen heute etwas seltsam vorkommt, dann nicht wundern, dann rufen Sie einfach beim Hörerservice an, lassen sich die drei vorangegangenen Sendungen kommen und schon wird alles klarer. Unser Referent, Herr Papenkort, guten Morgen, sind Sie bei mir?
Guten Morgen, Miller, ich bin bei Ihnen, ja.
Ich habe Sie schon rascheln hören. Herr Papenkort, Sie sind seit rund 25 Jahren vollzeitlich tätig bei einer katholischen Laienmissionsorganisation. Dabei besuchen Sie zahlreiche Gruppen, Gemeinschaften, Gemeinden zu Vorträgen, Seminaren, Workshops und Gesprächen. Und Sie sind ein ganz profunder Kenner der Heiligen Schrift dadurch. Ich meine, das ist ja Ihr täglich Brot und sozusagen Ihr, ja, jetzt wollte ich schon sagen, Ihr Werkzeug, Ihr Instrument. Wir freuen uns, dass wir Sie als Referenten zum Thema wieder begrüßen dürfen. Heute, wie gesagt, vierte Station auf unserer Reise. Liebe ist stärker als der Tod. Heute der Tod als Mutter. Herr Papenkort, bitte, Sie haben das Wort.
Dankeschön, Herr Müller. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen auf unserer kurzen Reise in dieses wunderbare, wenn auch ein bisschen schreckliche und dunkle Land des Todes. Es ist ein Land, das wir in diesen Tagen, in diesen Jahren kaum bereisen. Tod ist etwas, was irgendwie tabu ist. Tod ist das, ist fast unanständig, darüber zu sprechen. Aber es ist etwas, das jeden von uns angeht. Manchen passiert dies, manchen passiert jenes, aber der Tod passiert uns allen. Und darum ist diese Reise für uns und für mich so wertvoll, so wichtig. Wir werden auf dieser Reise keine schlussendlichen Antworten finden, aber wir werden, denke ich, dem Tod in uns neu begegnen können und ihn vielleicht ein bisschen besser verstehen, zumindest nicht aufhören, ihn zu erforschen, zu erkunden, wenn er denn etwas Licht für uns bereithält. Und schauen wir dann heute eben auf den Tod als Mutter. Und der Begriff Mutter hat natürlich mit Beziehung zu tun. Mütter sind Mütter eben in Beziehung zu ihren Kindern, so wie Kinder eben Kinder sind in der Beziehung zu ihren Müttern. Und eine Mutter ist für ihr Kind sehr wesentlich ein Ort. Ein Ort, und zwar vor der Geburt und nach der Geburt, dieser Mutterschoß. Mutter meint auch fast so etwas wie ein Zuhause. Mutter ist dann aber auch dieses Leben, das das Leben umgibt. Mutter ist dann auch so wie ein Geburtskanal, durch den das Baby in die Welt kommt. Mutter formt eben auch diesen Geburtskanal. Also ist Mutter eben dieser Kanal, dieser Geburtskanal, durch den dieses Baby, dieses Wesen in die Welt kommt. Nun ist aber ein Geburtskanal auch eine Tür. Und zwar eine ganz besondere, eine fast magische Tür. Das ist tatsächlich nicht einfach eine Tür von einem Teil der Welt zu einem anderen in derselben Welt, sondern diese Tür ist eine Tür von einer ganzen Welt in eine ganz andere Welt. Stellen Sie sich vor, Sie würden so eine Tür hier in unserer Welt entdecken. Eine Tür, die Ihnen eine ganz neue Welt eröffnet. Sie haben das schon gehört, wie Jesus von sich sagt, ich bin die Tür. Schauen Sie, eine Tür ist ja noch mehr als ein Fenster. Ein Fenster, das ist da zum Durchsehen. Wenn man es geputzt hat, dann kann man da durchsehen. Aber eine Tür ist zum Durchgehen, hindurchgehen.
Jesus sagt es mit der Ich bin die Tür bei dem Gleichnis vom guten Hirten, oder?
Ja, genau.
Wo die Schafe den Namen des Hirten kennen und so
ja,
weiter.
Ja, genau. Ja. Mhm. Da in Johannes 10 sind wir jetzt unterwegs.
Okay.
Das Kreuz ist der Ort, wo dies geschieht. Dieses Türsein Jesu. Das Kreuz ist der Ort, wo dies geschieht, wie eine kosmische Tür für den Menschen. Jesus hat die Tür zwischen Himmel und Erde geöffnet, aufgestoßen. Der Vorhang im Tempel, das haben Sie auch schon gehört, der reißt entzwei, und zwar genau in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt.
Was hat denn der Vorhang im Tempel voneinander getrennt?
Ja, zunächst einmal ist mal wichtig zu sehen, dass da was getrennt ist. Es war eben nicht ein Vorhang, der irgendwo seitlich an der Wand hing, mit irgendwo als statt Bild oder so. Sondern dieser Vorhang war tatsächlich ein trennender Vorhang. Und der hat das Allerheiligste getrennt von den Menschen. Das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes, unzugänglich. Das war ein schwerer Vorhang, der dieses getrennt hat, verdeckt hat, verborgen hat. Und dieser Vorhang reißt im Tempel entzwei, als Jesus am Kreuz stirbt. Und das ist nicht zufällig passiert, sondern ist ein ganz tiefes Bild dafür, dass Jesus eben diese Tür aufgestoßen hat, diese Tür zwischen Himmel und Erde. Schauen wir also dann noch ein paar Momente auf den Tod als Tür. In Jesus wird das schwarze Loch des Todes zu einer Tür. In Jesus wird aus einer Tür ins Nichts eine Tür in das wirkliche Sein. In Jesus wird aus einer Tür zur Hölle eine Tür zum Himmel. Die frühen Christen, ganz am Anfang, die hatten einen Namen für ihren Todestag. Und diesen Sterbetag, den nannten die damals Dies Natalis. Die nannten diesen Tag Geburtstag. Die frühen Christen haben also ihren Todestag als Geburtstag verstanden.
Und die späten Christen?
Ja, die hören sich jetzt Vorträge an, in denen sie davon hören.
Mhm. Okay.
Eine Tür, das weiß jeder, hat zwei Seiten. Der Tod auch. Es ist eine Tür zwischen zwei Welten. Und diese Tür gehört weder zu der einen noch zu der anderen Welt. Diese Tür ist dieses faszinierende Ding, dieses faszinierende Etwas, diese Abgrenzung, so wie eine Kante, so was Absolutes. Es ist eine Tür ist, oder vielleicht wie ein Tunnel, der sich auf ein Nichts hin öffnet, weil wir es noch gar nicht sehen. Oder wie ein Tunnel, der irgendwo hinführt, in eine Art andere Welt. So wie dieser Geburtskanal, in dem wir alle schon mal unterwegs waren. Wenn der Tod wie ein Geburtskanal ist, dann kommt Leben aus dem Tod. So eben wie ein Baby aus dem Geburtskanal kommt. Und das ist vielleicht dieser ungewohnte Aspekt von Tod als Mutter, dass eben gerade aus dem Tod Leben hervorkommt. Ich möchte Sie einladen, dass wir heute Morgen ein Gedankenexperiment wagen. Keine Angst, es tut nicht weh. Nehmen wir einmal an, dass der Tod tatsächlich eine Tür ist und nicht ein Loch. Dass der Tod tatsächlich ein Geburtskanal und nicht ein bodenloser Abgrund ist. Dass der Tod eine Mutter ist, die Leben schenkt und nicht etwa eine Spinne, die es dir aussaugt. Nehmen wir an, dass Sterben so etwas ist wie geboren werden. Wir wollen es auch nicht gleich glauben, sondern erstmal nur annehmen, so eben als Gedankenexperiment. Wir wollen dieses Bild erstmal eine Weile anschauen, bevor wir uns dann überlegen, ob wir es denn kaufen oder nicht. Dieses Bild vom Tod als Mutter. Eine erste Folge dieses kleinen Experiments ist, dass wenn es denn wahr ist, dass es wunderbar zusammenpasst mit einem sehr tiefgreifenden Merkmal unseres Lebens. Während unseres Lebens wiederholen sich Tod und Leben ständig. Viele kleine Tode führen zu vielen kleinen Geburten. Wir sterben Gebärmüttern und werden in Welten hineingeboren, und zwar immer wieder. Aber diese Welten, in die wir hineingeboren werden, die werden dann für uns zu immer größeren Gebärmüttern. Wir sterben ihnen und werden in wieder größere Welten hineingeboren.
Können Sie dafür nochmal ein Beispiel geben, wo ich in was Neues hineingeboren werde und etwas sterbe?
Schauen Sie, Sie werden, jetzt sind Sie ein Embryo und dann werden Sie geboren. Jetzt sind Sie ein Baby, nächste Welt. Das Baby, das wächst und das Baby bleibt kein Baby. Es wird mal ein Kind.
Und was stirbt dann? Das Baby in
der Das Baby irgendwie. Stirbt und es wird ein Kind. Das Kind bleibt ja kein Baby. Das Kind ist auch kein Baby. Dann wird das Kind irgendwann mal ein, Jugendlicher. Und dann stirbt das Kind und es wird ein Jugendlicher. Dann ist der Jugendliche zu Hause bei den Eltern und benimmt sich hoffentlich. Und dann zieht er irgendwann bei den Eltern aus. Dann verlässt er eben dieses Zuhause sein, diese Sicherheit und wie auch immer. Und er geht eben in sein eigenes Leben hinein. Dann stirbt er seinem eigenen Single-Sein und er gründet seine eigene Familie. Und so geht, wir okay. Verlassen immer das eine, um in das andere hineinzukommen. Wir werden immer aus etwas Kleinerem in etwas Größeres hineingeboren.
Okay, dann verstehe ich das Bild.
Wir können nicht alles immer behalten. Um etwas Neues zu bekommen, müssen wir das Alte loslassen. Also dieses Sterben und Leben sehen wir in unserem eigenen Leben, wie das ständig mit uns unterwegs ist.
Fortdauernd, ja.
Genau. Das heißt, der Tod ist also eben dieses Geheimnis, das in unserem gesamten Leben gegenwärtig ist. Es ist da, präsent. Wenn das ganze Leben also eine Serie ist, von kleinen Geburten durch kleinen Toden, scheint das doch irgendwie auch ein Hinweis zu sein darauf, dass Tod und Geburt sich gegenseitig beinhalten. Also sich nicht gegenüberstehen, sondern sich gegenseitig beinhalten. Dass eben genau so wie unsere Geburt der Beginn ja unseres Sterbens ist. Nicht? Denn sobald wir geboren sind, beginnen wir zu sterben. Also dass genauso wie eben die Geburt der Beginn unseres Sterbens ist, so auch unser Sterben der Anfang ist unseres Geborenwerdens. Schauen wir also noch ein bisschen weiter, vielleicht auf diese Ähnlichkeit von Tod und Geburt. Der Prozess dieses Geborenwerdens, der ähnelt dem Prozess des Sterbens. Geburt und Entbindung sind wohl die radikalste und die schnellste Veränderung, die ein Mensch je erlebt. Wir werden fast gewaltsam hinausgestoßen aus unserem gemütlichen, heimischen und aber eingegrenzten Ort, aus dem Mutterschoß. Es scheint dann, als ringen wir um Atem, während wir gewaltsam aus unserem alten Leib, dem Mutterschoß, verbannt werden. Wir wollten ja gerne drin bleiben eigentlich. In dem Schoß waren wir uns eigentlich nicht wirklich bewusst, dass unser Körper ein ganz eigener Körper war. Unterschieden eben von dem Mutterschoß. Irgendwie war der ganze Schoß unser Körper. Jetzt, wo wir aus dem Mutterschoß vertrieben sind, scheint das vielmehr so, als wären wir von unserem eigenen Körper vertrieben worden. Als dass wir in unseren eigenen Körper hineingeboren werden. Genauso scheint das, wenn wir sterben. Es scheint vielmehr so, als ob wir von unserem Körper getrennt würden und leben nicht so, dass unser wahrer Leib jetzt geboren wird. Der Ort, die Welt, in die wir hineingeworfen werden, erscheint uns nicht als Zuhause und Heim, sondern eher unheimlich, erschreckend, das große Unbekannte hinter dieser Tür. Doch es ist tatsächlich unser wahres, unser wirkliches Zuhause. So wie die Welt unser Zuhause ist, mehr als der Mutterschoß, der gar nicht unser Schoß ist, sondern eben der unserer Mutter. Wir waren da nur zur Miete. Dieser Mutterschoß war nur geliehen. So ist dann auch die Welt nach dem Tod viel mehr unsere Welt als diese Welt. In dieser Welt sind wir nur zur Miete. Wir haben sie gemietet von Mutter Erde für eine kurze Zeit.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem vierten Teil aus unserer fünfteiligen Reihe Liebe ist stärker als der Tod. Wir sind auf einer Entdeckungsreise. Heute sind wir bei der vierten Station angelangt, der Tod als Mutter. Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission Institut für Weltevangelisierung. Herr Papenkort, bitte.
Nun wissen wir aber gar nicht, ob eben ein ungeborenes Kind in sich selber überhaupt den Drang, den Wunsch, die Sehnsucht verspürt und erlebt, geboren zu werden. Aber wir erfahren ganz subjektiv in uns, in dieser Welt, so ein inneres Verlangen, eine innere Sehnsucht nach mehr. Aber so wie das ungeborene Kind aus sich heraus gar nicht wissen kann, ob die Geburt die Erfüllung ist, bevor die Geburt geschieht, so können wir allein aus unserer Erfahrung in dieser Welt gar nicht wissen, ob der Tod eine Geburt ist und die Erfüllung unserer tiefsten Wünsche und Sehnsucht. Wir sehen immer nur das Sterben. Wir sehen nicht den Tod. Schauen Sie, in dem Prozess des Geborenwerdens sind die Geburtswehen noch nicht die Geburt. Und diese Geburtswehen, sie offenbaren dem ungeborenen Kind noch nicht die wahre Bedeutung der Geburt. So sind also die Todeswehen und der Prozess des Sterbens noch nicht der Tod. Und sie offenbaren dem Sterbenden nicht die wahre Bedeutung des Todes. Wenn der Tod eine Tür ist, wie wir eben in unserem Gedankenexperiment annehmen, dann hat er zwei Seiten. Dann hat der Tod zwei Seiten. Wir sehen nur eine, und zwar die unwichtigere. Wir sehen, was wir verlassen. Wir sehen, wovon wir getrennt werden. Aber wir sehen nicht, wo wir ankommen. Schauen wir auf das Leben einmal als einen embryonalen Übungsraum.
Wie meinen Sie das, Herr Papenkort?
Ja, schauen Sie, im Mutterschoß übt der Embryo vieles von dem, was er später mal tun muss, wenn er denn geboren wird. Zum Beispiel treten, ne, sehr zum Leidwesen der Mutter.
Ja.
Und der Vater freut sich, guck mal, ich habe es gefühlt oder so, aber der Embryo, ne, der übt, weiß ich, treten und vielleicht schlucken und greift mit seinen Händen ein bisschen. Und so ähnlich übt eine Person in der Welt das, was sie nach dem Tod ausführen und tun muss. So wie der Embryo im Mutterleib schon Sachen einübt, die er da eigentlich gar nicht braucht, sondern erst nachher, wenn er geboren ist.
Treten und greifen brauche ich im Mutterschoß noch gar nicht.
Nö, nicht wirklich.
Mhm.
aber nachher halt.
Ja.
Und so ist unser Leben hier, jetzt auf der Erde, wie so ein Übungsraum, ne, wenn wir die Welt als unser Mutterschoß betrachten. Und dann gibt es eben einige Gewohnheiten, die dieser Embryo im Mutterschoß erlernt und die er schon da braucht, im Mutterschoß. Zum Beispiel der Herzschlag, ganz wichtig, den braucht er im Mutterschoß und außerhalb. Andere machen aber nur Sinn wirklich außerhalb, eben wie zum Beispiel dieses Treten oder Atmen.
Mhm.
Das ist nur außerhalb. Es sind dann also im Wesentlichen vorbereitende Übungen. Auf unsere jetzt Analogie bezogen, sind dann einige von diesen geistlichen Gewohnheiten und Tugenden, gutes altes Wort, einige von diesen Gewohnheiten und Tugenden, die wir in diesem Leben erlernen, notwendig für das Überleben in der Welt. Hier in dieser Welt, so zum Beispiel, weiß ich, Gerechtigkeit und Weisheit. Aber andere dagegen, andere Tugenden, die scheinen in dieser Welt nur ganz wenig oder gar keinen Sinn zu machen.
Zum Beispiel?
Na, siehst du, wunderbare Tugenden wie Demut, Streben nach Heiligkeit oder ne, Martyrium.
Braucht ja keiner.
Nein.
Mhm.
Das sind spezifisch christliche Tugenden, die das Evangelium lehrt. Und sie sind für diese Welt absurd. Sie machen keinen Sinn, noch nicht mal in dem weisen Teil dieser Welt. Armut, Keuschheit, Gehorsam macht keinen Sinn, wenn diese Welt alles ist, was es gibt.
Weil sie auf was anderes schon gerichtet sind, sozusagen?
Ja, weil sie nur dann Sinn machen, wenn es nichts anderes gibt. Dann sind das einfach nur Einschränkungen, die uns einengen. Die unsere Wünsche unterdrücken, dann scheinen sie einfach Schwächen zu sein und nichts mit Stärken zu tun zu haben. Darum sind auch diese ganzen Diskussionen, die überall stattfinden, ne, von wegen Keuschheit und Gehorsam und Zölibat, und die machen immer nur Sinn für die, die sehen, dass es mehr gibt als diese Welt. Sonst macht das einfach keinen Sinn. Man kann es sonst nicht verstehen.
Und um in dieser Analogie zu bleiben, also genauso wie sich zum Beispiel ein Embryo das andere fragen würde, wenn es jetzt Zwillinge wären im Mutterschoß und fragen, ja Mensch, warum trittst du die ganze Zeit? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ist es auch so, dass wir noch nicht erkennen, warum macht Armut, Keuschheit, Gehorsam, warum macht es Sinn? Ja, ich weiß noch nicht, worauf es hindeutet. Wir können es uns noch gar nicht vorstellen, weil genauso wie das Embryo hat auch noch keine Vorstellung, wie Laufen geht.
Nein, nur hat natürlich auch jede Analogie ihre Grenzen.
Ja, okay.
Aber es ist im Prinzip schon richtig, Herr Müller.
Mhm.
Wir hören das, wie Jesus es sagt. Und wir erleben Jesus und möchten ihm da folgen. Aber wir sehen es nicht. Wir können das nicht selber nachvollziehen. Schauen Sie, Jesus, der verkündet diese Sachen, diese wunderbaren Sätze und Tugenden eben als eine Ethik von einem neuen Königreich. Er verkündet eben dieses Königreich des Himmels. Und das sehen wir nicht. Wir lernen das von ihm, wir hören das. Und dann fragt sich vielleicht der Embryo, wofür er denn die Füße hat und wofür die denn wohl im Mutterschoß nützlich wären. Er braucht die doch nicht zum Laufen oder zum Stehen. Und er weiß auch vielleicht gar nicht, wie er die denn jetzt sinnvoll einsetzen könnte. Und der Mutterschoß, in dem er ist, er kann ihm darauf keine Antwort geben. Und so ähnlich ist das mit dieser Welt. Wir finden keine passende Antwort. Wenn ich frage, warum Selbsthingabe jetzt so wichtig ist, und dann müssen wir auch ein bisschen darauf achten, dass wir dann nicht irgendwie sowas Kurzschlüssiges veranstalten, wie sagen, nein, das ist einfach gut, dem anderen was Gutes zu tun, dann geht es dir besser. Und wir dürfen diesen transzendenten Sinn da nicht aus den Augen verlieren. Die Sachen, die Jesus verkündet, gehören zu einem anderen Reich. Deswegen tun wir sie hier in der Welt schon. Sie sind auch hier richtig und sinnvoll und gut, aber eben immer in der Perspektive auf die Welt, die kommt, auf die Welt, in die wir hineingeboren werden. Das Verlassen des Mutterschoßes und das Verlassen dieser Welt, beide sind unfreiwillig. Und beide kommen komplett ungebeten. Das Baby will nicht geboren werden und ich will nicht sterben. Die beiden wichtigsten Dinge, die uns in dieser Welt geschehen, sind auch die einzigen, bei denen wir absolut keine Wahl haben. Und dann kann man sagen, was für ein Glück. Denn würden wir gefragt, dann würden wir sicherlich vorziehen, in der Sicherheit des Schoßes zu bleiben. Und zwar beide Male. Bei unserer Geburt und bei unserem Tod. Aber ein todloses Leben wäre wie ein geburtsloser Embryo. Der Tod gehört zu unserem Leben. In der letzten Sendung, erinnern Sie sich vielleicht, haben wir über diesen Rahmen gesprochen.
Der Tod als Bilderrahmen.
Genau. Mhm. Der uns erst zu einem ganzen Bild macht. Wenn wir also gefragt würden, würden wir sagen, nein, ich bleib noch im Mutterschoß. Wenn wir gefragt würden, willst du sterben, würden wir sagen, jetzt doch nicht.
Ich bleib noch ein bisschen.
Und dann sehen wir langsam, wie der Tod eine wohl strenge, aber wunderbare Barmherzigkeit ist. Wie sich im Tod wirklich eine große Barmherzigkeit zeigt. Aber ist der Tod nun wirklich unfrei? Nur er erscheint unfrei und eben passiv, etwas, was uns geschieht. Und eben auf dieser Seite der Tür, die Seite, die wir sehen. So ist es auch mit der Geburt auf dieser Seite des Mutterschoßes. Doch wenn unsere Analogie stimmt, dann führt der Tod, so wie die Geburt, in eine größere Freiheit. Und zwar genau dann, wenn diese Nabelschnur der Abhängigkeit einmal durchgeschnitten ist. Diese Nabelschnur der Abhängigkeit von meiner Mutter, aber auch diese Nabelschnur meiner Abhängigkeit von Mutter Erde. Wir sehen diese neue Freiheit nicht. Aber wir sehen wenigstens die alte Unfreiheit. Der Tod, er entfernt in uns alles, was unfrei ist, alles, was zufällig ist. Alles, was wir von der Welt durch eben diese Nabelschnur unseres Leibes empfangen, das, was uns vererbt wurde, unsere Umgebung, unseren Besitz, unseren Status, Reichtum, Anerkennung. Was bleibt, ist, was frei ist. Das eben, zu dem wir uns freiwillig gemacht haben, aus diesem, wenn man so will, weltlichen Rohmaterial. Eben die Person, zu der wir uns freiwillig entschlossen haben, dass wir sie werden wollen, diese Person. Die Kleider, die uns die Welt gegeben hat, die verrotten jetzt. Jetzt stehen wir als eben das nackte Ich im Tod. Und Sie kennen diesen berühmten Satz, der so wahr ist. Nackt kam ich in diese Welt und nackt werde ich zurückkehren.
Herr Papenkort, jetzt sind hier zwei Fragen angekommen bei mir von Hörern. Bevor wir weitermachen, würde ich die, weil die einfach jetzt zu einem bislang Gesagten passen. Eine Hörerin, die fragt, oder da geht es um die Tugenden, ja, die ich sozusagen hier auf Erden einübe, erlerne. Und die Hörerin hatte das Gefühl, naja, die Tugenden, Sie sagen, die Tugenden, die sind irgendwie eher aufs Jenseits ausgerichtet. Aber sie meint, und wahrscheinlich haben Sie es auch so gemeint, die Tugenden haben ja auch schon ihren Sinn im Diesseits. Ich meine, Christus hat uns ja aufgefordert, ja im Diesseits schon bereits barmherzig, gerecht und friedfertig zu sein. Können Sie das nochmal ein bisschen rausschälen, welche Sie meinen, dass die Tugenden hier mit den Augen der Welt keinen Sinn zu machen scheinen, aber mit den Augen des Christen betrachtet, machen sie durchaus Sinn, schon in der Welt, nicht nur aufs Jenseits gerichtet. Oder wie können wir das nochmal verstehen, dass wir das der Hörerin auch nochmal rausschälen?
Schauen Sie, ich muss das ein bisschen kurz machen, wir können gerne mal eine Sendung darüber machen.
Ja, machen wir kurz bitte.
Der Christ lebt mit einem Fuß auf der Erde und mit einem anderen Fuß im Himmel. Er lebt in beiden Wirklichkeiten. Ja? Und vieles von dem, was Jesus sagt, macht hier in unserer Denke nicht wirklich viel Sinn. Deswegen tun wir es aber trotzdem, weil es richtig ist. Demütig ist gut. Ne, sehen wir von mir aus Mutter Teresa.
Ja.
Wunderbares Beispiel. Ja? Man ist gerne mit der Frau zusammen. Man schaut immer noch auf das, was sie getan hat, was sie gesagt hat. Und wir lernen davon. Es sind aber wenige Menschen und es macht wenig Sinn für die Welt. Ich kann den Sinn der Demut Ungläubigen kaum erklären. Mhm. Wenn wir unter Christen zusammen sind, dann wird Demut aber ein ganz großer Wert. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, verstanden.
Aber es wird kaum in irgendwelchen Philosophien vorkommen. Ja, da wird wohl Gerechtigkeit, Weisheit und weiß ich als Tugend vorkommen, aber kaum Demut. Das ist ein spezifisch christlicher Wert, weil eben der Christ in diesen beiden Welten gleichzeitig lebt. Dann aber nicht sagt, da bin ich in der Welt erstmal, wie die Welt ist, sondern schon in der Welt diese Tugenden übt, obwohl sie der Welt so sehr widersprechen und in der Welt so wenig Sinn machen.
Jetzt fragt noch eine Hörerin, das ist die Frau Schlömer aus Nordrhein-Westfalen. Die fragt zu dem Bild des Geburtskanals nochmal. Haben Menschen, die jetzt einen plötzlichen Tod erleiden, beispielsweise Unfall, auch die Möglichkeit der Vorbereitung durch diesen Geburtskanal? Können Sie das Geburtskanalbild, eigentlich ist ja unser ganzes Leben dieser Geburtskanal, oder habe ich das so richtig verstanden? Also es kommt jetzt nicht darauf an, sterbe ich langsam oder plötzlich, sondern wie lebe ich, oder?
Ja, das mit dem Geburtskanal ist auch immer nur ein Bild. Mhm. Und den Tod sehen wir nicht. Wir sehen immer nur das Sterben. Wir sehen den Tod nicht.
Ja.
Dieser Geburtskanal ist nur ein Bild. Das hat bitte wirklich nichts damit zu tun, ob jemand, also jetzt, sag ich mal, normal zu Hause stirbt, ne, mit all der Zeit, die er braucht, oder jetzt plötzlich. Das ist nicht der Unterschied. Der Unterschied oder der Punkt ist einfach, dass das Sterben eben tatsächlich ein Geborenwerden ist. So wie damals ganz die frühen Christen eben, egal wie sie gestorben sind, ihre Sterben als Geborenwerden gesehen haben. Eben nicht als ein Ende oder auch nicht einfach irgendwie, jetzt gehe ich als ich einfach so weiter. Wir kommen gleich noch ein Stückchen drauf, was das ein bisschen bedeutet. Ja. Aber es hat bestimmt nichts damit zu tun, wie schnell oder langsam jemand stirbt.
Also nicht zu sehr an diesem Bild festhalten, ist einfach nur eine Hilfe.
Jetzt,
um die Geschichte nochmal mit dem nackt kam ich in die Welt und nackt werde ich zurückkehren. Herr Papengott, da haben Sie nochmal eine Geschichte auf Lager von einem österreichischen Kaiser, der irgendwie begraben werden soll. Das, finde ich, schließt dieses Thema mit dem nackt komme ich in die Welt und nackt gehe ich wieder ganz toll ab, wenn Sie die kurz noch abrundend erzählen.
Es gab da irgend so einen Ritus, wenn ein österreichischer Kaiser gestorben ist und dann wird dieser österreichische Kaiser, es war diesmal Kaiser Karl, zu diesem, also der gestorbene Kaiser Karl, wird dann getragen zu diesem Kloster. Und dann klopfen sie an die Tür, an die Pforte von diesem Kloster. Und dann ist der Abt von drin und sagt, wer ist da? Und dann sagen die draußen, hier ist Kaiser Karl, der König von X, Y und Z. Und dann listen sie die Länder auf. Und dann sagt der Abt von innen, so einen kennen wir hier gar nicht. Und dann klopfen sie nochmal an und dann fragt der Abt wieder, wer ist denn da? Und dann sagen sie, hier ist Kaiser Karl. Und lassen diesmal die Aufzählung von den Ländern weg. Und dann sagt der Abt von drinnen, den kennen wir hier gar nicht. dann klopfen sie ein drittes Mal an und fragt der Abt wieder, wer ist denn da? Und jetzt sagen die Leute draußen, hier ist Karl. Und jetzt öffnet sich die Tür. Du kannst es nicht mitnehmen. Du kannst kein Es mitnehmen. Also alles von dem Besitz und Reichtum, Anerkennung, alles, von all dem wirst du befreit. Der Tod macht dich frei von all dem. Im Tod bist du einfach nur du. Ich habe in der letzten Sendung darüber gesprochen, wie Liebe dieses Du in uns baut, dieses Du, das bleibt, das stärker ist als der Tod. Im Tod kannst du nur dich selbst mitnehmen. In der Geburt, wenn wir nochmal schnell zurückkommen zu der Geburtsnummer.
Ja.
In der Geburt verändert sich vieles. In der Geburt verändert sich eigentlich alles. Ich möchte so drei Teile angucken dabei. Es gibt bei der Geburt eine neue Welt. Für uns eben, für das Baby, die Welt, eben nicht der Schoß. Hier wird auch deutlich dann, warum diese Idee von Reinkarnation einfach falsch ist. Die einzige Welt, die sich solche Leute vorstellen, ist diese alte Welt. Aber wenn doch ein neues Ich geboren wird, dann passt das gar nicht mehr in die alte Welt. Genauso wenig, wie ich zurück in den Schoß meiner Mutter passe, wenn ich geboren bin. Also das eine, in der Geburt komme ich in eine wirklich ganz andere, neue Welt. Das zweite ist, das, was geboren wird, ist ein neues Selbst. Es ist ein Baby, eben nicht ein Embryo. Das, was geboren wird, ist eine neue Person, eine andere Person. Jetzt auf den Himmel bezogen oder auf unseren Tod. Schauen Sie, wir haben, was man anthropomorphe Bilder nennt. Das sind so vermenschlichte Bilder, wie wir so Menschliches irgendwie auf Ewiges oder Göttliches so applizieren, so beziehen. Da denken wir, im Himmel treffen wir unsere Freunde, so wie wir sie hier getroffen haben. Da sitzen wir alle wieder schön zusammen bei, weiß ich, einem Weißbier oder sonst irgendwas. Oder wir beten zusammen den Rosenkranz im Himmel oder weiß ich was. Wir haben so ein menschliches Bild, so als ob wir da genauso sind wie hier. Oder manche stellen sich vor, wir sitzen irgendwie auf Wolken und spielen auf irgendwelchen mystischen Harfen. Wir denken uns, dass diese neue Welt immer so wie unsere alte hier. Aber wenn es eine neue Welt gibt, dann muss es auch ein neues Ich geben. Da muss etwas in mir ganz anders sein. Schauen Sie, wir können doch im Himmel nicht leben, indem wir weltliche Luft mit weltlichen Lungen atmen. Das Licht dort können wir mit weltlichen Augen nicht sehen. Wir brauchen neue Lungen, wir brauchen neue Augen, wir brauchen einen neuen Leib, einen von mir aus geistlichen Leib. Schauen Sie, erinnern wir uns daran, der Tod ist keine gewöhnliche Tür. Keine Tür zwischen zwei Teilen von derselben Welt. Der Tod ist wie eine magische Tür. Der Tod ist wie ein Geburtskanal von einer Welt in eine andere. Und dort sind wir eine andere, nicht eine andere Person, aber es ist ein anderer Leib. Den können wir uns nicht vorstellen, aber er ist anders, er muss anders sein. Das Dritte, was sich dann auch ändert, da wird eine neue Beziehung dann sein, eine neue Art der Beziehung zwischen meinem neuen Ich und dieser neuen Welt, in die ich hineingeboren werde.
Es ist auch eine Frage, die viele haben, wie wird meine Beziehung zu meinen Lieben sein?
Sie wird auf jeden Fall anders sein, ganz anders, weil ich anders sein werde. Schauen Sie, ich werde befreit sein von all dem Müll, den ich mit mir rumschleppe. All das, wir haben das in der letzten Sendung ein bisschen besprochen, wie der Tod reinigt, wie er dann auch formt und befreit. Und wie ich, ne, Michael Papenkurt, mich vorstelle, frei von all dem Müll, das weiß ich gar nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann werde ich mit Herrn Miller sprechen, dann irgendwann im Himmel. Und der Herr Miller wird auch befreit sein von all dem, was er mit sich rumträgt. Und wie wir beide uns dann aufeinander beziehen, das weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall, Herr Müller, wunderbar sein. Wir werden wunderbare Sendungen im Himmel gestalten.
Ich freue mich schon drauf.
Ja, sehen Sie mal. Also ne, diese Beziehung, sie wird viel freier sein. Eine viel freiere Beziehung von viel freieren Personen in einer viel freieren Umgebung. So ein bisschen davon können wir sehen, wie sich das für das Baby ändert, wenn es geboren wird. Das Baby, wenn es geboren wird, sobald es aus dem Mutterschoß raus ist, ist viel freier und unabhängiger, als es noch vorher war in dem Mutterschoß. Und was wir hier auch sehen, ist, wie unser Leben ein Leben auf den Tod hin ist und dann so aber auch unser Tod ein Tod auf das Leben hin ist. Ja, unser Leben ist ein Leben auf den Tod hin und unser Tod ist ein Tod auf das Leben hin. Und das ist, denke ich, der Punkt, den wir heute Morgen sehen wollen, wie dieses Muttersein des Todes etwas ganz wirklich Wunderbares ist, wirklich etwas Wichtiges ist, wenn wir das nur verinnerlichen können. Für viele erscheint der Tod dann als etwas Trennendes. Ein Abschied, ein Entreißen der Person aus ihrer Umgebung. Und darum ist das Erscheinen, das Auftreten des Todes dann auch so schrecklich, eben wie ein Feind. Nicht, hatten wir ganz am Anfang.
Erste Sendung, ja.
Fast jedes Beispiel für Freude und Glück und Vergnügen scheint aber ein Beispiel von Gegenwart, von Gegenwärtigsein, Präsenz, Zusammensein, Einssein zu sein, eben mit einer Person, mit Gott, mit Schönheit, mit Wahrheit, was auch immer, zusammen sein. Und fast jedes Beispiel von Trauer, Kummer und Leid scheint ein Beispiel von Trennung und von Abwesenheit zu sein. Aber wir können beginnen, den Tod anders zu sehen, wenn wir ihn analog zur Geburt betrachten. Schauen Sie, wenn die Nabelschnur durchschnitten ist, scheint das Baby zunächst allein, irgendwie eigentlich seine Mutter entfremdet, nicht mehr so nah und irgendwie für seine Mutter verloren, eben abgeschnitten. Aber das ist es nicht. Das Baby ist in der Welt tatsächlich weniger allein nach der Geburt, als es im Mutterschoß war. Das Baby wird jetzt zum ersten Mal fähig, wirklich gegenwärtig zu sein, wirklich zusammen zu sein. Wenn ein Baby geboren wird, dann wird es oft der Mutter gleich also gegeben, dass sie es halten kann. Weil das etwas war, das vorher gar nicht stattfinden konnte. Obwohl das Baby jetzt nicht mehr so eng verbunden ist mit der Mutter, ist es doch irgendwie noch näher bei der Mutter. Weil es jetzt wirklich fähig wird zu lieben. Jetzt kann wirklich eine Ich-Du-Beziehung stattfinden.
Also weil das Baby oder der Embryo sich vorher, als Sie hatten es ja eingangs erwähnt, sozusagen mit dem Mutterschoß als ein Körper gesehen hat, also hat den Schoß sozusagen nicht als eine Innenwand seiner Mutter sozusagen wahrgenommen. Die Mutter hat es ja nie gesehen. Und jetzt eben, eigentlich sobald, es wird mir eigentlich erst jetzt so klar, sobald es draußen ist aus dem Schoß der Mutter, in diesem Moment bereits kann es lieben. Und in diesem Moment ist Liebe möglich und Beziehung findet statt.
Ja.
Im selben Augenblick.
Genau. Und dann sehen wir, je älter dieses Kind wird und je mehr dieses Kind ein Selbst wird, eine selbstständige Person mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen Wünschen, mit eigenen Arten und Weisen und je mehr dieses ein eigenständiges wird, umso mehr wird eigentlich Liebe möglich, weil Liebe eben dieses Einswerden meint, dieses Zusammenkommen. Aber um eins zu werden, muss ich ja wirklich zwei haben, die voneinander unterschieden sind. Und das ist halt dann etwas, wo sich dann diese reife Liebe wirklich zeigt. Wo ich eben dann dieses Ich, das in mir wächst und immer deutlicher ein individuelles Ich wird, wo ich dann dieses Ich dem anderen schenken kann.
Herr Papenkort, heißt es quasi, dass die Liebe, die wir heute fähig sind zu empfinden, quasi nur ein Bruchteil der Liebe ist, die uns im Himmel erwartet?
Ja, das sicherlich auch, Herr Müller. Aber hier an diesem, das ist ganz bestimmt wahr, Herr Müller, aber an diesem Punkt ist für uns, denke ich, heute Morgen einmal wichtig, dass wir sehen, dass dieses Ich, das in mir wächst, dazu eigentlich gegeben ist oder dass seine Berufung oder sein Sinn darin besteht, sich wegzugeben, um sich selbst zu finden. Schauen Sie, die Mutter würde vielleicht gerne das Baby eigentlich behalten. Nur gibt sie das Baby aber in der Geburt, also zunächst einmal weg, also bitte nicht falsch verstehen, ja. Aber es ist mal jetzt erstmal von der Mutter getrennt, die Nabelschnur ist durch. Und indem die Mutter diesem Kind jetzt hilft, sich selbst zu finden, findet sich auch die Mutter ein Stück mehr, eben in dieser Beziehung, wo das Kind dann älter wird und das Kind sich selbst der Mutter schenken kann. Dieses Einswerden, da kommen wir gleich noch einmal drauf, ist ein ganz wesentlicher Teil unseres tiefsten Seins. Es gibt eine wunderbar tiefe Weisheit, die wir schon alle gehört, gesehen haben. Der Same stirbt, um zu leben. Wenn der Same bei sich bleibt, alleine, wird er sein Leben nie entdecken. Jesus sagt an diesem berühmten Satz, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wer an sein Leben festhält, der wird es verlieren. Das heißt, es gibt so etwas, ne, im Christlichen, in dem Reich, das Jesus verkündet, da gibt es so etwas wie ein System sich selbst Gebens. Ein System des sich selbst Gebens, sich selbst Schenkens, sich selbst Loslassens. Und genau darin finden wir uns. Dieser Tod ist dann fast so etwas wie eine Operation. Dieser Tod ist eben nicht so etwas wie eine possessive, so eine habgierig festhaltende Mutter. Der Tod bedeutet für uns Wachstum. Das sehen wir noch nicht so von unserer Warte aus, weil wir, in diesem Bild zu bleiben, wie dieser Embryo sind. Wir sehen die Welt draußen nicht. So sehen wir in diesem Leben, das auf der anderen Seite der Tür ist, sehen wir nicht. Nicht das, was da auf der anderen Seite der Tür ist. Aber dieser Tod ist dann eben nicht die Mutter, die das Kind zwanghaft festhält, sondern dieser Tod ist dann eben die Mutter, die das Kind frei lässt und die diesem Kind, das sie gebiert, diese Möglichkeit gibt, sich selbst zu finden, das wirkliche Selbst, das wir jetzt noch gar nicht sehen. Schauen Sie, wenn Jesus sagt, selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Dann spricht Jesus hier eigentlich über den Tod. Wenn wir Gerechtigkeit suchen, werden wir den Tod nicht fürchten, sondern wir werden uns darauf freuen, wenn wir im Tod erreichen, was wir die ganze Zeit suchen. Wir freuen uns dann darauf, dass wir im Tod unser Ziel erreichen. Denn im Tod, da werden wir endlich unfähig zu sündigen. Im Tod werden wir endlich, schlussendlich, tot für die Sünde. Der Tod ist dann eine großartige, ultimativ heilende Operation. Das ganze Leben ist dann fast wie eine Vorbereitung auf diese wunderbare Operation. Das ist dann fast so wie eine Art Narkose. Schauen Sie, nur im Tod sind wir wirklich imstande aufzuhören, mit diesem wunderbaren, göttlichen Arzt zu streiten. Im Tod, dann hören wir endlich auf zu sagen, mein Wille geschehe, und stattdessen endlich zu sagen und zu meinen, dein Wille geschehe. Nur im Tod können diese Wurzeln unseres Seins, dort wo die Sünde ist, bezwungen und geheilt werden. Nur im Tod können wir wirklich von innen her radikal ganz neu gemacht werden. Das ist wirklich wie eine Geburt, eine neue Geburt. Wir können, wollen auch nicht diesen neu gemacht werden Grenzen setzen. Es gibt dann tatsächlich noch einen weiteren Schritt, den wir gehen wollen, doch müssen. Das ist aber ein Schritt, bei dem wir allen Halt in uns selbst verlieren. Was wird uns wohl zu diesem Schritt bringen? Was wird uns wohl dahin bringen, diese Umgestaltung tatsächlich geschehen zu lassen? Es ist auf der einen Seite nichts weniger als der Tod selbst, auf der anderen Seite allerdings auch die Liebe in uns. Die Liebe in uns, die sich im Grunde danach ausstreckt, umgestaltet zu werden. Und diese Liebe, die nehmen wir aus diesem Leben mit. Diese Liebe muss notwendig mit uns unterwegs sein. Denn der Herr wird niemanden umgestalten, der nicht umgestaltet werden will. Er wird niemanden zwangsbegnadigen. Auf diese Operation bereiten wir unser Herz das ganze Leben lang vor. Und dann sehen wir, wie dieser große Sieg unseres Schöpfers und Erlösers eben genau darin liegt, dass er genau das, was uns eigentlich vernichtet und zerstört, nämlich den Tod, dass er genau das zum wesentlichen lebensgebenden Faktor umgestaltet hat. Ausgerechnet aus dem Tod erwächst nun dieses wunderbare Leben, dieses wunderbare neue Leben, dessen Same mein Leben jetzt schon ist. Aber will uns Gott dann ganz durchdringen und ganz in sich aufnehmen, dann muss er für sich Raum schaffen in uns. Dann muss er uns so gestalten, dass er uns ganz durchdringen kann, ganz neu ganz durchdringen kann. Und dann bricht er, muss er wohl so quasi die Moleküle unseres Daseins auf, um uns ganz neu zu schaffen. Es ist dann Aufgabe und Funktion des Todes, eben diesen notwendigen Zugang zu unserem innersten Selbst zu öffnen. Hier sind wir dann ganz vor Gott. Befreit von allem Haben und von allem Verdienten. Nur mit unserem Herzen und mit unserer Liebe. Diese Liebe, die nicht haben will, sondern diese Liebe, die sich selbst geben will. Und das ist auch etwas, das wir in diesem Leben einüben. Das ist etwas, was wir in diesem Leben leben wollen. Das Selbst als ein Selbst, das sich hingibt, das sich findet. Dieses Einswerden, dieses, wo Gott uns ganz durchdringt, dieses Einswerden, diese Union, das ist die große, wahre Hochzeit. Das ist der Zielpunkt allen Lebens und natürlich auch meines Lebens. Das ist der Zielpunkt aller Geschichte. Das ist der Punkt, auf den die ganze Schöpfung hinwartet. Und ich auch. Wir brauchen also noch eine Sendung, das ist dann die letzte, um dieses letzte Gesicht des Todes zu erkunden, zu erforschen. Das Gesicht, zu dem uns die Mutterschaft des Todes geführt hat. Und das ist dann der Tod als unser Liebhaber. Schauen Sie, wir sind jetzt angefangen bei Geburt und Gedankenexperiment und wie der Tod eben dieser Geburt ist, aus dem Geburtskanal herauszukommen und wie wir dann da rauskommen und was macht dann der Herr da mit uns? Was geschieht dann da mit uns? Und dann sehen wir, wie wir nicht nur bei der Mutter stehen bleiben, die uns eben dieses Leben schenkt, wie der Tod uns quasi gebiert, wie unser Todestag eben unser Geburtstag wird, sondern wie wir dann in dem Tod eben auch diesem Gott begegnen, der uns ganz durchdringen will, wie dann eben der Tod sogar zu unserem Liebhaber wird. Das ist eine weite Reise vom Anfang bis hier, aber jedenfalls für mich eine wunderbare und eine sehr glückliche, wenn auch nicht immer einfache Reise.
Danke, Herr Papenkort.
Gerne, Herr Müller.
Herr Papenkort, ist denn für Sie dieses Bild der Mutter jetzt ein schwieriges gewesen? Und das von dem Embryo, ist ja schon ein bisschen seltsam, sozusagen sich das so ja, vorzustellen, dass man hineingeboren wird in was Neues und was man sich erst noch gar nicht vorstellen kann?
Nein, es ist auf jeden Fall ein ungewohntes. Als ich dem das erste Mal begegnet bin, das hatte ich so nirgends gehört. Obwohl es offensichtlich fast so alt ist wie das Christentum. Ich bin dem, wo die frühen Christen schon ihren Todestag als Geburtstag bezeichnet haben. Aber schauen Sie mal, es ist für mich ist es halt tatsächlich der Tod ein Punkt, mit dem ich mich eigentlich kaum beschäftige. Und als ich dann angefangen habe, dieses Buch zu lesen, auf dem diese Sendereihe basiert, hat das für mich eine ganz neue Welt wirklich aufgestoßen, wo ich meinen eigenen Tod oder mein Sterben, also was jeden Tag irgendwie passiert, wirklich als Teil meines Lebens begreifen kann und auch nicht mehr als irgendein Unfall, nicht etwas, das ich versuche irgendwie abzuschieben, zu vermeiden, so lange wie möglich, sondern dass ich auch Schritt für Schritt sehe, wie Jesus diesen Tod so umgestaltet, so verwandelt. Aber auf der anderen Seite ist diese Reise auch etwas, wo ich dann auch immer wieder an die erste Station zurückkomme und dann wieder die zweite oder vielleicht nochmal die erste und nochmal die dritte. Das läuft nicht einfach so linear ab. Das ist nicht einfach, jetzt habe ich diese 5 Stationen einmal durch und jetzt ist das gewesen. Schauen Sie, vor kurzem hat mir ein Freund erzählt, wie sein Bruder gestorben ist, als er noch ziemlich jung war. Und dann macht das wenig Sinn, ihm zu sagen, hör mal, der Tod ist eine Mutter, ist gar nicht so schlimm, Geburtskanal, alles ganz toll. Sondern dann geht auch er zunächst einmal zurück zu dem Tod als Feind, weil der Tod ihm jetzt einfach mal den Bruder genommen hat. Und dann können wir nicht einfach sagen, das soll nicht so sein. Dann ist das jetzt so. Aber ich bleibe da nicht stehen. Dann gehe ich vielleicht erstmal eine Zeit zu dem Tod als Fremden. Ich will mit dir jetzt mal gar nichts zu tun haben, ich kenne dich gar nicht. Und dann komme ich vielleicht wieder dahin, ne? Den Tod als Freund zu sehen. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist so eine
Man springt eine von Reise. Bild zu Bild und ist, man macht auch selber eine Reise mit seinem Bild vom Tod.
Ja, aber der ganze Punkt, den ich versuche rüberzubringen, ist, dass wir uns mit dem Tod beschäftigen wollen, sollen, müssen. Nicht nur, weil er auf jeden mit Sicherheit zukommt, sondern auch, weil im Tod so viel Licht ist auf das Leben. Das haben wir letzte Sendung gesehen, nicht? Wie wir im Tod so viel Licht sehen und dann auch das Leben ganz anders verstehen.
Jetzt haben wir noch Zeit für eine Hörerin, die wir in der Leitung haben. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Bitte sprechen Sie und sagen Sie Ihren Namen. Hallo, grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Hier ist Frau Eva aus München. Ich hätte eine Frage. Hat denn der Herr Michael Papenkort, hat der ein Nahtoderlebnis gehabt oder mehrere? Oder ist das von ihm gedanklich entwickelt?
Danke für die Frage. Herr Papenkort.
Nein, ich habe kein Nahtoderlebnis gehabt. Wie gesagt, diese kleine Reihe, die basiert auf einem Buch. Das heißt, Liebe ist stärker als der Tod. Aber ich brauche für diese Geschichten auch kein Nahtoderlebnis. Das sind nicht so einfache Geschichten, wie dass die frühen Christen ihren Sterbetag als Geburtstag bezeichnen. Das ist ja nicht von ungefähr. Das ist ja nicht einfach, wir entdecken mal einfach einen neuen Namen. Sondern es ist tatsächlich ein eben geboren werden. Und dann ist das einfach, also das ist jetzt keine tiefen Einsichten aus irgendwelchen Nahtod oder sonst irgendwelchen Geschichten. Wobei, ganz nebenbei, diese Nahtoderfahrungen auch nicht wirklich diese Geburt sind. Weil ja die Leute, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, ja wieder zurückkommen. Ein Baby, das geboren ist, kommt nie wieder zurück in den Mutterleib. Das heißt, die Leute, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, haben wohl irgendetwas gesehen, sind aber eben nicht gestorben. Sie sind eben noch nicht wirklich diese neue Person in der neuen Umgebung wirklich befreit. Die Leute, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die wachen dann auch nicht als Heilige auf. Das sind dann Leute, die wieder Besitz haben, wieder Sachen ansammeln, wieder was gelten, wieder die ganzen anderen Nummern. Da ändert sich dann vieles, natürlich, bestimmt. Aber es ist eben nur diese, wie man dann so sagt, diese Nahtoderfahrung. Eben auch nicht diese Todeserfahrung. Den Tod sehen wir tatsächlich nicht. Auch nicht in der Nahtoderfahrung.
Herr Papenkort, vielen Dank.
Gerne.
Schließen wir es an dieser Stelle ab. Die nächste und letzte Folge der Tod als Liebhaber. Wenn Sie Herrn Papenkort im Internet besuchen wollen, auf der Website vom Institut für Weltevangelisierung erfahren Sie mehr über ihn und das, was er tut. www.neueva.de, also wie neu und wie die Eva, alles ein Wort. www.neueva.de oder beim Radio-Hörerservice. Die Nummer gebe ich dann gleich durch. Herr Papenkort, einstweilen vielen Dank. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ihnen alles Gute, Gottes Segen.
Wünsche ich Ihnen auch einmal. Tschüss.
Tschüss, Herr Papenkort. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung verpasst haben, nur zur Hälfte gehört haben oder unbedingt anderen Leuten weitergeben möchten, dann können Sie sich bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst einen sogenannten Podcast. Dieser und alle anderen Sendungen können Sie sich von unserer Website www.horeb.org jederzeit selbst schnell und bequem herunterladen. Wenn Sie Fragen zum Empfang von Radio Horeb haben oder nochmal, wie gerade angekündigt, die Internetadresse vom Herrn Papenkort wissen möchten, weil Sie ihn vielleicht selber bestellen möchten in Ihre Gemeinde, in Ihre Gemeinschaft oder in Ihre Firmengruppe zu Vorträgen. Herr Papenkort hat da mehrere Themen sozusagen in petto. Dann können Sie das beim Radio Horeb Hörerservice erfahren. Die Kollegen vom Hörerservice stehen Ihnen nicht zur nachtschlafenden Zeit zur Verfügung, sondern Montag bis Freitag 9 bis 12, 13 bis 16 Uhr. Ihnen soweit alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer. Gottes Segen für Sie. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.